der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 646. Heute sprechen wir mal wieder über WWE und das alte, neue Problem mit den Allstars. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Kai, haben wir bei Headlock auch ein Problem mit den Allstars?
Wir haben ein Problem mit alten Leuten, aber nicht mit Allstars.
Okay, das ist gut. Ja, wir mussten auf jeden Fall natürlich ein bisschen drüber sprechen, weil zuletzt natürlich Namen wie Goldberg, wie Brock Lesnar, The Rock, wirklich durch die Medien, durch die Dirt Sheets, durch die Newsseiten gegeistert. Wir haben auch schon ein bisschen drüber gesprochen, aber heute wollten wir das nochmal ausführlicher thematisieren, wie es da bei WWE aussieht. Weil wir sagen mal, es ist eine neue WWE, aber ist sie wirklich so neu oder verlässt man sich da eben auch auf die Allstars? Aber bevor wir dazu kommen, ganz kurz noch Hinweise. Lieber Kai, ein wunderbares Format kehrt in Kürze für die Supporter zurück. Der Chris hat sich wieder die Zeit genommen, in der Trash-Schublade zu kramen und hat wieder was Wunderbares rausgesucht. Es gibt eine neue Staffel On a Pole.
Absolut. Ich freue mich auch sehr. Ich habe ein Match als Input geliefert und das wurde auch direkt genommen. Da freue ich mich sehr drüber. Das würde ich auch mit dem Chris zusammen aufnehmen. Und da gehen wir, obwohl man muss jetzt ja eigentlich sagen, man geht schon in die Vergangenheit, aber so durch Corona ist so dieses, okay, wie weit ist jetzt 2017 oder wann war es, glaube ich, entfernt, ne? Wenn man dann überlegt, ist auch schon wieder 7 Jahre her. Ich weiß auch gar nicht, ob es genau 2017 war, von daher sieht es mir nach. Aber wir schauen die Brothers of Destruction gegen die Generation X aus Saudi-Arabien.
Das wird der Season-Opener sein, so viel kann ich schon mal sagen. Ja, genau, also die neue Staffel startet dann am 26. Oktober eben mit Brothers of Destruction gegen die Ex aus Saudi-Arabien. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und dann Finale, wie immer, großes Watch-Along dann zwischen Weihnachten und Neujahr mit Kai, Chris und mir. Also da können sich auf jeden Fall alle Supporter drüber freuen. Da wurde auch wirklich viel gefragt. Chris war relativ eingespannt die letzten Monate. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir hauen da jetzt auch einfach mal ein paar mehr Folgen raus in einem Monat, als wir das sonst machen. Sonst hatten wir es ja immer eine Folge pro Monat. Jetzt haben wir auch mal 2 Folgen pro Monat. Könnt ihr euch drauf freuen. Gibt's für alle Supporter auf Patreon, Steady und natürlich auch auf YouTube.
Es war übrigens 2018 das Match. Ich wollte es nochmal nachreichen. Trotzdem schon 6 Jahre her und 6 Jahre ist auch eine lange Zeit.
Es fühlt sich an wie eine Ewigkeit, das stimmt.
Ja.
Und nächste Woche planen wir hier einen Fragen-Podcast. Deswegen, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr mit dabei sein wollt, schreibt uns gerne auf dem Discord natürlich, schreibt uns hier gerne unter das Video, schreibt uns eine Mail an fragen@headlock.de. Wir bauen die dann in den Podcast ein. Da könnt ihr euch dann schon mal drauf freuen. Nächste Woche Fragen-Podcast ist ja auch immer sehr, sehr beliebt, bevor es dann Richtung Crown Jewel geht. So, Kai, Crown Jewel, auch ein gutes Stichwort. Allstars, Crown Jewel, passt auch immer gut zusammen, wenn man ehrlich ist.
Brothers of Destruction, ne?
Ja, genau das. Ja, wir holen auch mal Shawn Michaels aus der Rente zurück, weißt du?
Yo.
Allstars bei WWE, man kann es ja nicht anders sagen, es hat nach Bad Blood einen kleinen Aufschrei gegeben, als wir auf einmal einen Bill Goldberg in Reihe 1 gesehen haben. Nicht nur das, wir haben die Interaktion mit Gunther gesehen und dann eben auch ein bisschen durcheinander. Goldberg ist noch nicht aktiv geworden, aber es gab Trash-Talk, es gab Beleidigungen und dann natürlich die Attacke von Sami Zayn. Es gab ein bisschen durcheinander. Am Ende aber trotzdem ein Goldberg, der in die Kamera brüllt: You're next! Und es gab einen kleinen Aufschrei, weil wir haben alle gedacht, wir hätten eigentlich diese Ära der Allstars, der ganz Allstars in Bezug auf Goldberg hinter uns. Wie siehst du jetzt diesen Punkt? Wir kommen gleich noch auf ein paar andere Namen natürlich, aber wie siehst du jetzt aktuell da diesen Aufschrei, den es gegeben hat?
Also ich finde natürlich, muss man ganz klar sagen, das kann man auch alles sehr schön plakativ sagen, dieses Problem der Allstars. Ich finde trotzdem, dass dieser Podcast jetzt nicht so schlimm ist, wie dieses Problem, was wir hatten vor 5 Jahren, vor 6 Jahren, ne? Also da hatten wir es schon ganz schlimmer mit, ja, die kommen halt zurück, also hoffentlich kommt es diesmal nicht so, machen ein Match und holen sich den Belt sofort oder sowas alles, ne? Das ist ja nochmal ein ganz anderes Problem. Habe ich Bock auf Goldberg? Auf gar keinen Fall. Also, ne, da halte ich es ganz klar mit Bret Hart, gar keinen Bock auf Bill Goldberg. Und muss aber auch hier sagen, ich habe noch so ein bisschen diese Hoffnung, wir sind jetzt trotzdem in einer anderen Ära irgendwie, das Booking hat sich auf jeden Fall verbessert und sollte man dann sagen, okay, Bill Goldberg muss nochmal auftauchen und muss nochmal ein Match haben, dass man dann eben sagt, dann wird er von mir aus dann von einem Gunther einfach besiegt und das Thema ist durch. So, mach halt die Attraction für irgendwelche Leute, er zieht natürlich trotzdem. Ne, jetzt bei uns in der Hardcore-Fanbubble natürlich nicht, ne? Aber wie viele Facebook-Kommentarspalten-User siehst du denken so, ey, Bill Goldberg, das ist ja mega geil, den kenne ich doch noch von, als ich halt 30 war und nicht 60, so wie jetzt. Da gibt's ja auch immer noch genug Leute.
Ich hoffe, Headlock gibt's lang genug, bis du auch einfach nicht nur über 30 bist, sondern bis du über 40 bist.
Ja, ich hoffe auch. Das war richtig doof. Wir machen ja schon irgendwie Spaß hier. Also,
wenn ich mit Headlock in Rente.
Genau, der Headlock-Rentner. Dann haben wir wirklich ein Altstar-Problem. Nee, aber da ist halt so ein bisschen die Sache, wenn man das vernünftig angeht, dann nimm halt diese eine Sache mit, dass du den Draw mitnimmst, aber zerstör halt nicht dein ganzes Booking, dass jetzt Goldberg reinkommt, zwei Spears zeigt und auf einmal ist Gunther nicht mehr Champion. Weil das sind ja wirklich die Sache, diese All-Star- und Part-Time-Auftritte zu einem wirklichen Problem gemacht haben, weil du dir damit dein Booking komplett zerschossen hast. Und ich hoffe, das machst du diesmal nicht.
Und ich glaube, das ist auch genau dieses Vietnam-Flashback, was Goldberg und der Auftritt bei Bad Blood bei ganz vielen ausgelöst hat. Wir erinnern uns daran, dass er den Fiend umgenagelt hat. Wir erinnern uns daran, dass auch ein Kevin Owens darunter gelitten hat, dass ganz viele andere darunter gelitten haben. Und für mich kommt eben auch noch mit dazu, dass wenn man sich seine letzten Matches anschaut von Bill Goldberg, hat er die Fehde mit Bobby Lashley gehabt, die war so leidlich unterhaltsam. Er hat dann aber auch natürlich noch Matches gegen einen Roman Reigns gehabt, gegen einen Drew McIntyre gehabt. De facto hat aber niemand jetzt wirklich mehr so groß davon profitiert. Also sprich, es war jetzt nicht so, dass da durch einen Sieg über Goldberg plötzlich ein Drew McIntyre auf eine neue Ebene hochgehoben worden ist, sondern es war eher so ein, ja gut, der ist jetzt halt aus dem Weg geräumt, jetzt machen wir weiter im normalen Kontext. Und ich glaube, das ist genau die große Gefahr. Man darf nicht immer versuchen, als das in bestimmte Programme reinzubringen und dann bist du kurz in so einer Zwischenebene sozusagen und danach fährst du dann mit dem normalen Programm weiter. Und ich glaube, das ist genau das, was auch das Storytelling, was ja inzwischen sehr gut ist bei WWE, ne, was natürlich langsam ist, aber was zumindest stringent und nachvollziehbar über weite Strecken zumindest ist, das ist genau das, was ich halt eben nicht haben möchte. Ich möchte nicht zwischendurch so einen Einschub haben. Ach ja, jetzt übrigens Zwischenepisode, wir haben noch so einen Allstar, der will nochmal, sondern es muss dann auch ins Geschehen reinpassen. Und wenn wir bei Goldberg bleiben, wir kommen natürlich auch noch gleich zu The Rock und wir kommen auch gleich noch zu John Cena. Bei Goldberg ist eben auch noch das Ding, wie fit ist er wirklich? Der Mann ist inzwischen auch 57 Jahre alt, sprich sein letztes Match hatte er vor 2 Jahren, ja, so lange ist das schon her. Hat dazwischen noch eine Schulter-OP gehabt, der hat sich, meine ich, Rotatorenmanschette, glaube ich, kaputt geschossen und musste da operiert werden. Sprich, das dürfte auch ein Grund gewesen sein, weshalb es nicht körperlicher geworden ist bei Bad Blood, weil diese OP war im Sommer. Ich meine, ich habe gelesen, im Juni oder im Juli. Das heißt also, das ist noch nie mal ein halbes Jahr her und wir wissen, so Schulterverletzungen, das dauert halt einfach eine ganze Zeit. Ja. Was wir aber auch wissen, Kai, ist, dass Goldberg eigentlich noch immer ein Abschiedsmatch sich gewünscht hat. Das war wohl etwas, was Vince McMahon ihm damals versprochen hat. Gut, der ist jetzt nicht mehr da.
Blöd.
Nichtsdestotrotz, ich glaube, dass Triple H auch jemand ist, der dann da so den persönlichen Weg geht und vielleicht auch sagt, ja gut, dann kriegst du noch mal ein großes Match und dann kriegst du vielleicht ein Match gegen einen Gunther, kriegst eine kleine Storyline vorweg, das Match verlierst du dann logischerweise.
Hoffentlich.
Aber auch, ja, ganz im Ernst. Aber dann eben mit dem Hintergrund, dass man sagt, ja gut, man will vielleicht auch diese Beziehung, diese Geschäftsbeziehung aufrechterhalten, weil, wie du gesagt hast, so blöd es klingt, auch ein Goldberg ist noch jemand, der Geld generieren kann.
Also auf dem einen oder anderen Weg. Ich wollte gerade sagen, also jetzt auch da natürlich, das klingt ja auch ganz schön, bis du jetzt diesen Satz gesagt hast mit, ja, und das ist ja auch ein Versprechen und das wird dann ja auch ein Triple H einhalten, das ist ja alles sehr ehrvoll und man kann sich auch leiden, so. Also es geht auch darum zu sagen, Mann, wir packen Goldberg auf die Karte und dann schalten halt auch gewisse Leute ein, die sonst nicht einschalten, ne? Ja. Weil sie einfach, also, ne, so sind halt eben die Leute, ne? So, ich habe es schon im anderen Zusammenhang gesagt, es gibt halt auch Leute, die kaufen sich FIFA und kaufen dann für 1000 Euro FIFA-Points und es gibt auch genauso gut Leute, die sagen, oh, da ist Bill Goldberg, da muss ich jetzt aber mal einschalten. So, die sind ganz fernab von den Sphären, in denen ich mich bewege als Wrestling-Fan, aber die gibt's halt, ne?
Ja.
Und das darf man dann eben nicht vergessen und deswegen bei allen ehrvollen Versprechen und du kriegst nochmal ein Retirement-Match, ne? Also, wir erinnern uns auch an das ehrvolle Retirement-Match von Kurt Angle, wo es war, ja, ich würde schon gegen John Cena wrestlen. Alles klar, du verlierst gegen Baron Corbin. Also, ne? Von daher, so scheiß mal auf Vince McMahon-Versprechen an der Stelle. Nichtsdestotrotz, ich glaube, in erster Linie wird es darum gehen zu sagen, Goldberg ist immer noch ein Draw, ne? Wie es halt bei ganz vielen Part-Timern, All-Stars, nenn es wie du willst, ist. Und deswegen könnte man halt auch diesen Weg gehen. Und ich glaube auch, dass der ein oder andere Saudi-Kronprinz da nochmal ein paar Millionchen mehr locker macht, wenn sie sagen, Goldberg fährt nochmal irgendwo hin mit rüber im, was weiß ich, Februar oder so.
Halte ich durchaus für möglich. Dazu haben wir natürlich nächstes Jahr auch noch ein anderes Umfeld. Nicht nur, dass wir die Road to WrestleMania haben. Ich hoffe, dass da Goldberg keine so große Rolle spielt. Da werden wir natürlich auch noch ganz kurz drüber sprechen. Aber wir sind dann in Netflix-Gefilden unterwegs und Netflix möchte natürlich auch, dass man da Aufmerksamkeit generiert. Netflix will da auch den Wiedererkennungswert haben. Es gab jetzt die Meldung, dass es auch eine neue WWE-Dokumentation nochmal geben wird, die produziert wird über das Unternehmen selbst. Also sprich, man wird da drauf setzen und man wird da probieren, so viel Buzz wie möglich zu kreieren, um eben diese Investition seitens Netflix auch noch weiter zu legitimieren und um da die Aufmerksamkeit zu kreieren. Das klingt jetzt furchtbar unemotional irgendwie, aber wir dürfen halt echt nicht vergessen, dass gerade WWE natürlich, glaube ich, wie keine andere Wrestling-Promotion einfach auf Gewinnmaximierung inzwischen ausgelegt ist, spätestens seit der Firmierung zu TKO mit der
UFC. Ist halt Business, ne? Also
eben.
Also es ist halt bei allen Sachen so natürlich, ne? Klar haben wir Arizona Ice Tea, die sagen, ey, uns geht's doch gut, wir lassen unseren Preis einfach bei einem Dollar oder sowas, ne? Aber da sticht's halt dann eher raus. Und das ist halt bei allen Sachen so. Also jetzt auch AEW lebt halt nicht von Luft und Liebe, ne?
Natürlich.
Und auch da musst du gucken, dass du den bestmöglichen TV-Deal rausholst. Und das ist halt überall so. Und du musst ja halt diesen Grad finden zwischen, ich mache das mal ganz plakativ, ich verrate meine Fanbase nicht und ich mache trotzdem noch mehr Gewinn als im Jahr davor. Ja. Das musst du eben gut schaffen. Und das schaffst du hoffentlich, wenn du sagst, okay, komm, wir haben ja das Goldberg-Match, aber er nimmt jetzt Gunther nicht ein Belt ab.
Ja. Vielleicht hätten sie Jürgen Klopp engagieren sollen, oder?
Was stimmt, Head of Global Wrestling.
Fußballspitze am Rande. Eigentlich ja nicht mein Thema, aber trotzdem. Nein, das ist eben gerade der Punkt. Ne? Und Goldberg, ja, er wird noch, ich gehe davon aus, dass er sein Abschiedsmatch bekommen wird. Also egal, ob es jetzt bei WrestleMania sein wird, das hoffe ich nicht. Ich hoffe, dass es einfach im anderen Rahmen sein wird. Und ich halte auch ein Match in Saudi-Arabien für gar nicht so unwahrscheinlich, eben gerade wegen dem Punkt dahinter. Und wir wissen auch, ein Goldberg, der mag auch Geld. Ganz einfach. Das war ja schon immer seine Hauptmotivation, da im Wrestling unterwegs zu sein. Jetzt mal von seinem Sohnemann abgesehen, ne? Das ist ja eine sehr ehrenwerte Geschichte, aber ihn hat auch das Geld gelockt, ganz einfach. Und ich glaube auch, dass da der Paycheck in Saudi-Arabien entsprechend groß sein dürfte. Wir werden es sehen. Ich glaube aber nicht, dass es mehr in diesem Jahr passiert, sondern ich glaube wirklich, dass wenn wir Goldberg aktiv sehen, dann wird das nächstes Jahr irgendwann im Laufe des Frühlings sein. Soweit würde ich jetzt einfach mal gehen. Vielleicht sehen wir ihn schon zum Start bei Netflix. Reine Spekulation meinerseits, ohne jeglichen Hintergrund. Aber ich glaube, der muss erstmal noch ein bisschen fitter werden. Da war auch jemand, der sehr darauf bedacht gewesen ist, in jüngsten Interviews zu betonen, wie schwierig das für ihn auch gewesen ist, in dem Alter, was er damals schon gehabt hat, wieder in diese Shape zu kommen. Und das schaffst du dann eben nicht mal so einfach. Erst recht nicht, wenn du davor noch eine schwere Schulter-OP hinter dir gehabt hast. Also von daher, glaube ich, wird das noch ein bisschen warten. Aber man hat so ein bisschen die Brotkrumen hat man sozusagen erstmal gelegt. Kommen wir zum nächsten All-Star, den wir jetzt auch zuletzt bei Bad Blood gesehen haben. Und das war natürlich The Rock. Und The Rock hat, glaube ich, den einfachsten Deal, zumindest an dem Abend, gehabt. Der kam einfach nur raus, hat geguckt, hat dann einmal hier den gemacht und ist dann wieder aus der Halle verschwunden.
Hat noch gezählt.
Ja, stimmt, er hat noch gezählt. Stimmt, 1, 2, 3. Ja gut, Entschuldigung.
Ja, also Geld war gut verdient. Ja. Da kriege ich mal Loch dafür.
Und natürlich haben wir den Teaser und die schwelende Fehde mit The Rock und Cody Rhodes, die sich hier andeutet. Aber natürlich wissen wir auch nicht genau, wie das mit The Rock und den Bloodlines natürlich hier weitergeht, Kai. Und ich glaube, The Rock ist derzeit noch der Allstar, der die prägnanteste Rolle in naher Zukunft spielen könnte. Oder wie siehst du das?
Absolut, bin ich komplett bei dir. Und da, finde ich, geht man ist einen recht guten Grad gegangen. Es war auf jeden Fall insofern spannend, weil es war ja wirklich ganz kurz vor diesem Tipping-Point, wo man sagt, ach du meine Güte, die machen uns hier alles kaputt. The Rock, geh mal bitte weg. Ne? Da kann Triple H noch 100 Mal sagen in irgendwelchen K-Fape-Dokus, so ja, das ist ja hier alles, wir haben doch alles von Anfang an geplant. Das glaube ich bis heute nicht.
Ne? Das war Absicht, das war ja. Absicht.
Wir wollten, dass es da so einen Bass gibt. Das glaube ich bis heute, das werde ich auch niemals glauben. Ne? Also ich, auf diesem Hügel sterbe ich alleine, dann werde ich verteidigen, das Quatsch Triple H. Und man muss sagen, meiner Meinung nach hat man damit mit eins der, natürlich Overbooking komplett galore, ne? Aber eins der heftigsten WrestleMania-Finishes der letzten Jahre kreiert. Ne? Also wirklich eins, also wenn ihr das eigentlich mitgeht, wirklich eins der denkwürdigsten WrestleMania-Finishes aller WrestleManias. Ich sag mal, so in so irgendeiner Top 5 ist es auf jeden Fall mit drin. Mit The Rock und dem Undertaker und Rollins dann nochmal mit Shield-Musik. Also das war ja wirklich, ne, das wie so eine Indie-Show, die dann einfach endet, wo jeder nochmal reinkommt und sowas. Das war halt schon sehr, sehr stark. Und was man da in diesen Wochen kreiert hat, das war halt super groß. Und hat auch, muss man ganz klar sagen, nochmal sehr zu dem Stardom eines Cody Rhodes beigetragen. Zu 110%. Nur, es ist so ein bisschen, wenn was dann so heiß ist, wenn du es schlecht machst, kannst du dich daran dann auch verbrennen. Wir erinnern uns nämlich an Raw After Mania, wo dann Rock mit seinem eigenen People's Champ Belt rauskam und dann darf ich mal deinen Gürtel halten? Ja, aber nur wenn ich deinen Gürtel auch halten darf. So Müll, muss man ja ganz ehrlich sagen, der dann da war und Rock dann wieder mit seinem People's Champ Belt jetzt rauskam. Das ist halt immer da so ein bisschen schwierig, weil The Rock ist halt einer der größten Stars der Welt. Ne? Also jetzt nicht Wrestling, sondern Welt.
Ja.
Und natürlich ist es super gut, den zu haben. Und du hast auch gemerkt, dass es super krass war. Also auch diese Pressekonferenz da in Las Vegas, die sie gemacht haben zum Beispiel. Das war unfassbar groß. Nur jetzt halt auch hier, wie gehst du diesen Weg weiter nächstes Jahr? Weil im Endeffekt, so The Rock im Normalfall, klar, vielleicht gibt es Rubber-Matches, also jeder gewinnt mal eins und dann das dritte. Aber im Normalfall darfst du jetzt ja The Rock nicht Cody und oder Roman besiegen lassen. Also, ne, also keine Fehde gewinnen lassen. Weil, ja, es ist zwar The Rock, aber der ist halt auch nicht immer da. Und es wird ja komplett deine zwei größten Stars, Cody und Roman, so unsagbar schwächen. Ne? Da ist dann auch vielleicht wieder so ein bisschen das Wrestling-Hirn. Ja, das vor 3 Monaten passiert. Ach, ist doch egal, das vergessen wir jetzt alles. Aber im Normalfall musst du The Rock nutzen, wie man es auch in der Vergangenheit gemacht hat, um diese Sachen krass zu befeuern. Aber The Rock darf nicht der Dreh- und Angelpunkt sein, der dann der große Gewinner von irgendeiner Fehde ist, weil das überschattet dann wieder deine anderen Leute, die dann ja ein, ja aus da sind und dann hast du wieder so ein Triple H wird Champion, um gegen Roman Reigns zu kämpfen. Brock Lesnar kämpft 3-mal gegen Roman Reigns im Main Event Booking, was wir halt nicht haben wollen mit Allstars. Ne? Also ja. Nutz das, um deine Leute noch viel größer zu machen, was du jetzt über Umwege, Triple H, ich glaube, du lügst, perfekt geschafft hast. Aber das musst du dann jetzt auch bei der Road to WrestleMania wieder ähnlich machen, weil The Rock darf jetzt nicht einfach Cody abfertigen, weil wir haben es ja auch da gesehen, Cody wurde zu Brei geschlagen, sehr, sehr gut, aber am Ende war halt Cody der große Sieger. Und deswegen war dieses Feuer zu Brei schlagen perfekt.
Und auch am Abend vorher natürlich noch verloren, ne? Das darfst du auch nicht vergessen, das Tag-Team-Match hatte dann ja verloren. Was aber, wenn man ehrlich ist, dann vielleicht auch der Bloodline selber zum Nachteil gereicht worden ist. Dann gab es Bloodline Rules und im Endeffekt hat es Cody besser ausgenutzt als The Rock, beziehungsweise Roman Reigns dann selber. Naja, also es ist halt eben ganz interessant, was da eben jetzt auch in den vergangenen Tagen, Wochen seit Bad Blood dann eben gemeldet worden ist, weil es gab ja erstmal die Meldung seitens Dave Meltzer, dass es hieß, nee, The Rock wird wahrscheinlich nicht bei WrestleMania verfügbar sein. Und dann kurze Zeit später gab es dann auch schon wieder das Dementi, wo es dann hieß, also The Rock hat dann auf einen Kommentar beantwortet, via X, via Twitter, und hat dann geschrieben, ja, don't believe any of the bullshit. Also vielleicht ist man auch bei dieser The Rock-Geschichte so ein bisschen, wie soll man sagen, vorsichtiger, beziehungsweise man hält diese Aura der Unwägbarkeit stärker, als man das in anderen Geschichten macht. Das hat ja auch die WrestleMania 40-Story massiv verstärkt, dadurch, dass es quasi immer hin und her ging, dass man, natürlich gab es da plötzliche Richtungswechsel einfach da drin, aber genau deswegen war es auch unberechenbar. Und wenn was unberechenbar ist, ist es natürlich auch spannend für die Fans und die wollen auch wissen, wie es weitergeht. Und du hattest, wie du schon richtig gesagt hast, immer diese Wechsel in die eine und in die andere Richtung, wo wir wirklich auch ja, also ich meine, was haben wir für einen echauffierten Podcast gemacht, nachdem es hieß, ja gut, jetzt ist The Rock auf einmal der Number One Contender für WrestleMania und wir haben Cody schon in eine ganz andere Rolle geschoben im Podcast, nur um dann 2 Wochen später zu erfahren, so, nee, es ist ja doch jetzt wieder ganz anders plötzlich, ne?
Das war alles so geplant, Herr Lügen, Triple H. Triple H von Münchhausen.
Aber ich frage mich da halt, ob das auch gewissermaßen zum Kalkül gehört, dass man sagt, ja, nee, mit The Rock, vielleicht streuen wir da auch mal so ein paar Meldungen oder so, dass darüber berichtet wird und dass da so eine gewisse Unsicherheit entsteht, weil wenn jetzt The Rock gegen Cody bei WrestleMania 41 stattfinden würde, dann würden wir halt alle sagen, das wissen wir ja schon seit einem Jahr. Wenn man so ein bisschen Unsicherheit vorneweg streut, ist es natürlich auch was, was das Match ein bisschen frischer hält und was natürlich auch für eine gewisse Berichterstattung sorgt, weil natürlich The Rock, einer der größten Namen im Entertainment weltweit, der zieht natürlich. Und jeder YouTuber, jeder Twitchler, jeder Podcast hat darüber berichtet, ja gut, The Rock wahrscheinlich nicht bei WrestleMania, heißt es, vielleicht. Was meinst du?
Oder Dave Meltzer hat einfach Quatsch berichtet. Ist auch nicht das erste Mal, ne?
Kann halt auch mal vorkommen.
Also ja. Das, von daher gucken wir. Also wir werden es sehen. Letztendlich ist eigentlich immer ganz geil, wenn es spannend ist, wenn man nicht weiß, was passiert. Was trotzdem nicht heißt, dass nur weil ein Weg irgendwie klar vor einem liegt, der nicht weniger interessant sein kann. Aber trotzdem, es gibt ja immer noch, also es ist ja immer noch dieses Love Triangle mit Rock, Roman, Cody. Wer kämpft gegen wen, wann, wie, wo, warum? Also, ne? Dann hast du da noch so ein unwichtiges Ding, das nennt sich Royal Rumble, was dir einen Number One Contender Spot gibt. Also, ey, wir werden sehen, was da passiert.
Ja, mal gucken, ne? Wobei eigentlich Rumble wäre jetzt wieder die andere Seite dran, wenn man es so sieht, ne? Letztes Mal ging es dann im Nachgang um Roman's Belt. Dann wäre es vielleicht jetzt erstmal ganz gut, wenn es um den anderen Belt gehen würde.
Also gewinnt Bill Goldberg den Rumble.
Genau. Das wollte ich damit sagen.
Da haben wir es doch geklärt.
Schwarz auf weiß.
Sag das doch direkt.
Die Frage haben wir auch schon in anderen als Stars-Podcast gestellt, weil das ist natürlich auch nicht das erste Mal, dass wir darüber reden. Nämlich die Frage ist hier, wie wichtig ist denn The Rock heute noch für WWE? Mal ganz abgesehen davon, dass der gute Mann ja auch im Vorstand von TKO hockt.
Ich habe es ja gerade schon so ein bisschen durchscheinen lassen. The Rock ist mit Abstand der wichtigste Allstar, den du haben kannst. Weil The Rock ein Superstar ist außerhalb des Wrestlings. Klar, Brock Lesnar kennen die Leute halt auch, ne, durch UFC oder sowas. Und so den Namen Brock Lesnar, klar, kennt man. Goldberg ist halt auch so ein bisschen dieses Ding, ah, das kennt viele noch von früher. Aber so ein The Rock kennt halt jeder. Also so, egal ob er Wrestling gesehen hat, also auch mein Schwiegervater, der nichts mit Wrestling zu tun hat, kennt halt einen Dwayne Johnson. Mhm. So, weil der ist halt überall. Ne, so gehst ins Kino oder sowas, siehst du da irgendeinen mittelmäßigen Actionfilm, ja, ist halt The Rock bei, ne? Du siehst irgendwie, okay, irgendeine komische Komödie mit Kevin Hart und Jack Black, Jumanji, ja, ist halt The Rock dabei. Also, ne, der ist überall. So, wer wird der neue Präsident? Vielleicht The Rock, da ist The Rock dabei. Also, ne? Deswegen, das ist halt der größte Name, den du haben kannst. Und egal, ob es aus PR-Gründen ist, ne, also weil er ja auch Teil des Vorstands ist, also The Rock ist halt wirklich ein unfassbar gutes Gesicht einfach, der ist eine PR-Maschine sondergleichen, weil der kann reden, der ist charmant, der, ne, also der kann dir alles verkaufen gefühlt. Also, und wenn du es dann noch schaffst, diesen Buzz nicht nur für Business-Sachen zu nutzen, sondern eben auch für Storylines und diese Aufmerksamkeit darauf ziehst, also auch in The Rock, der sorgt dann auch gleichzeitig dafür, dass dann Sachen wieder trenden, dass dann irgendwelche Reels, dass da irgendwelche Clips bei Twitter, bei X durchgehen. Also The Rock ist mit Abstand der wichtigste Allstar, den du haben kannst, weil der an allen Fronten für Aufmerksamkeit sorgt.
Und ich glaube auch, dass das Projekt WWE, so nenne ich es einfach mal, für ihn durch seine Teilnahme an TKO, dadurch, dass er jetzt da in diesem Unternehmen drin ist und ja auch eine vorgeschriebene Anzahl an Auftritten ohnehin dabei hat, ich glaube, dass das eine größere Priorität für ihn in seinem Terminkalender hat, als es noch zuvor gewesen ist, wo er quasi nur als Special Attraction irgendwie damit reingebracht worden ist.
Also kannst du mal kommen, wir brauchen dich, sondern ja, das ist schon auch irgendwo ein Teil deiner Firma, die dich hier gerade braucht, ne?
Genau das. Ja. Genau. Vorher war es so, ja, ich mach nochmal PR, ich mach das nochmal, wenn es mir in den Terminkalender passt. Ich mach's auch dann, wenn es für mich ordentlich Kohle gibt, natürlich, ne, wenn das Angebot stimmt, ne? Aber jetzt ist es eben so, ja gut, wenn ich hier performe und das funktioniert alles so perfekt, wie wir es jetzt zuletzt zum Beispiel bei WrestleMania 40 gesehen haben, und da muss man sagen, da war nicht mehr viel Luft nach oben. Das hat man verdammt gut gemacht, einfach über zwei Monate die Geschichte erzählt. fernab von dem, dass da am Anfang erstmal ein bisschen Mist gebaut worden ist und dann umgeplant worden ist. Nichtsdestotrotz war das sehr, sehr gut und wir waren alle sehr zufrieden mit WrestleMania und es hat ja auch Mordszahlen generiert. Aber genau aus dem Grund glaube ich, dass The Rock mehr wieder dabei ist, einfach weil er sagt, ja gut, ich gehöre ja quasi dazu und wenn ich jetzt hier Energie reinstecke, läuft das letztlich darauf hinaus, dass ich dann eben auch mehr Geld und mehr Reichweite und mehr Bekanntheitsgrad hinten rausbekomme. Noch dazu wissen wir auch die Beziehung zu Netflix wieder, ne? Auch das kann man natürlich dann wiederum nutzen, um später Rollen zu bekommen in Netflix-Filmen, in Netflix-Serien, wie auch immer. Also ich glaube, da sind diese ganzen Effekte, die greifen sehr stark ineinander und sorgen dafür, dass WWE als das Produkt WWE für The Rock in seinem eigenen Terminkalender deutlich interessanter ist und deswegen wird er da auch stärkeren Fokus drauf legen, als es noch vor dieser Fusionierung mit der UFC und mit vor TKO gewesen ist. Ich gehe fest davon aus, auch wenn es jetzt zuletzt diese wankelmütigen Berichte gegeben hat mit ja, nein, vielleicht, ich gehe fest davon aus, dass wir The Rock bei WrestleMania 41 gegen Cody sehen werden und die Bloodlines in einer anderen Rolle drumherum. Das werden wir dann sehen, aber ich glaube, das wird man sich hier nicht nehmen lassen. Und The Rock wird sich das auch nicht nehmen lassen. Oder Kai?
Ja, also würde ich Stand jetzt Oktober 2024 auch sagen.
Und dann haben wir noch einen dritten Mann hier im Bunde. Und das ist niemand Geringeres als der Greatest of All Time. Es ist natürlich John Cena. Da wissen wir, dass der seine Retirement-Tour 2025 antreten wird. Wir sprechen hier von rund 30, 35 Terminen etwa. Vielleicht ein paar mehr. Also ich habe Meldungen gehabt, die in diesem Rahmen gewesen sind. Zwischen 30 und 40, sagen wir einfach mal. Ne? Und jetzt ist halt eben die Frage, weil wir wissen nicht genau, was bedeutet denn das überhaupt? Also wie wird man John Cena hier in die ganze Story, in die ganzen WWE-Kosmos einbinden? Wird er große Storylines bekommen? Wird er vielleicht noch seinen letzten Title Run bekommen, damit er der Rekord-Champion ist und nicht Ric Flair?
Hier spricht der, ich widersprich mir selbst, Kai, weil es eigentlich gar nicht zu dem passt, aber ich sagte, wie es ist. Einfach nur aus Fansicht, ich hätte da Bock drauf. Macht das jetzt wieder Sinn, dass du irgendeinem Allstar da nochmal einen Run gibst? Nee, also es widerspricht eigentlich all dem, was wir immer sagen, ne? Will ich aber, dass sie nochmal einen Run hat? Ja. Will ich, dass Ric Flair Nummer 2 ist? Ja, weil ich Ric Flair nicht mag. Aber auch hier, diese Cena Retirement Tour, auch als ich dann damals gehört habe, ach man, der hat nochmal ein Match bei WrestleMania. Ja, was glaubst du, wie ich mich gefreut habe? Ne? Wenn ich da einfach nochmal irgendwie John Cena sehen kann. Und ich finde auch prinzipiell, John Cena ist der Name, der am ehesten, also ist noch trotzdem entfernt, aber der am ehesten an diesen The Rock-Status rankommt, weil auch ein Cena immer größer und größer und größer geworden ist. Der taucht dann jetzt auch irgendwie ganz zufällig bei irgendwelchen Streamern oder sowas auf, die riesige Follower haben oder so ein Kram und du siehst überall Clips auf Social Media davon und ein Cena wirkt ja auch immer super wholesome und professionell. Also es gibt ja keinen schlechten Clip von Cena. Sogar dieses eine Ding, wo der so ein Typ im Restaurant sagt, Junge, hör mal auf, mich zu filmen. Selbst da ist Cena charmant. Also das ist ja wirklich...
Da möchte man diesem Typen aber auch ein paar reinhauen, wenn man ehrlich ist.
Ja, eben. So, jeder will dem Typen in die Schnauze hauen. Aber John Cena löst es halt super lieb. Also ne, so, weil so, der Typ ist Profi in allen Belangen. Und es ist ja auch, muss man sagen, mittlerweile ist auch irgendwie sehr stark dieser, ja, so fast so Nostalgie-Trip, den es mittlerweile gibt. Ich sehe auch immer wieder so Clips, da sind dann so Smackdown-Grafiken, so ja, a random Smackdown in 2008 oder so, und dann so Main Event, Undertaker gegen Jeff Hardy, Extreme Rules Match oder so ein Kram, ne? Und dass dann Leute halt da jetzt auch so ganz nostalgisch werden. Und ich glaube, das werden auch noch viele Leute mit John Cena haben, weil gerade auch so für meine Generation, ne, ist halt Cena so ein bisschen der The Rock oder für die davor noch so der Hogan. Ne? So, natürlich, wir haben alle anderen angefangen, irgendwann Cena und Super Cena zu hassen, sind wir mal ehrlich, aber als er jetzt auch mal immer wieder zurückgekommen ist und viel, viel weniger da war, waren sich ja alle Leute einig, aus der Hogan, aus der Rock und aus der Wir-hassen-Cena-Generation, dass alle gesagt haben, schon, den mögen wir schon. Ist schon unser John Cena. Also, den findet ja mittlerweile keiner mehr blöd, wenn der da ist. Es sagen ja alle nur, so, es wird so aus Spaß dieses John Cena Sucks gesungen, John Cena hat eine gute Zeit, wir alle haben eine gute Zeit. Also, der ist ja super heftig Everybody's Darling, ne? Und ich glaube, auch deswegen wird man mit dieser Retirement-Tour auch sehr viel Spaß haben. Und das, also, gehen wir jetzt noch nicht hin, aber ich finde das auch ein bisschen so diese Überleitung, die wir gleich haben werden zu Namen wie Randy Orton, CM Punk, Rey Mysterio, weil da auch nochmal ein Cena raussteht, auch wenn du das sagst mit diesen 30 Terminen, der muss das nicht in diesem Umfang machen. Der macht das auch, weil der da so ein bisschen Bock drauf hat. Also weil der könnte einfach sagen, ich mache ein WrestleMania-Match, nimm nur nochmal ein Rumble mit und dann ist gut, Freunde der Sonne.
Klar. Und ich gehe mit dir, also von den drei Namen, die wir bis jetzt genannt haben, ist John Cena für mich der Name, der am ehesten einen Titelgewinn feiern könnte. Einfach, weil es in diese Geschichte reinpassen würde. Und ich glaube auch, das klingt jetzt sehr zynisch, wenn ich das sage, dass man bei WWE auch ganz gerne vielleicht Ric Flair von dieser Spitzenposition weg hätte, weil Ric Flair auch manchmal komische Sachen macht und der nicht mehr so wirklich zum Image von TKO passt, während John Cena da natürlich sehr gut reinpassen würde. Man hat ihn jetzt schon zum Greatest of All Time erhoben, so nominell. Jetzt fehlt eben noch ein Titelgewinn. Und ich könnte mir das sogar vorstellen, dass man da mit dem wirklich eine große Geschichte fährt und den wirklich die Titel gibt. Ob das bei WrestleMania der Fall ist oder woanders, das werden wir sehen. Aber ich glaube, dass diese Retirement-Tour groß aufgezogen wird. Ich denke, da wird man viel auf Nostalgie gehen, man wird viel über die Emotionen gehen und das kannst du mit ihm dann auch gut erzählen. Wäre natürlich ein bisschen bitter, falls es dann ein Gunther sein sollte oder dann vielleicht auch doch ein CM Punk. Man wird sehen, es gibt ja schon Gerüchte darüber, CM Punk gegen Gunther bei der Survivor Series. Warten wir mal ab. Aber ich glaube auch, dass man diese Geschichte mit John Cena wird man groß aufziehen. Wer sind da Gegner, die für dich in Frage kommen? Weil ich habe gerade schon gesagt, Nostalgie, du hast gerade die anderen alten Recken hier angesprochen. Also, ich bin ehrlich, ich habe tausendmal Randy Orton gegen John Cena gesehen, aber eigentlich einmal müssen
das
die beiden aufeinandertreffen,
ja,
oder?
Also es muss eigentlich nochmal sein. Also deswegen, das war ja auch so ein bisschen meine Vermutung, wenn du sagst, okay, du hältst denn auch bei WrestleMania noch am Titelgeschehen fern. Jetzt nicht qualitativ, aber so vom emotionalen Impact und wir alle haben tausendfach drüber abgekotzt. Also ich will mich jetzt auch nicht heiliger machen, ne? Aber nochmal einmal auf der großen Bühne John Cena gegen Randy Orton sehen, es wäre schon logisch, meiner Meinung nach, ne? Und wenn du mir jetzt auch gesagt hättest, vor 5 Jahren, vor 7, seitdem ich bei Headlock dabei bin, wie oft habe ich den CM Punk Gag gemacht, der kommt zurück, ne? Und dass mir dann jemand gesagt hat, pass mal auf, in 2024 John Cena Retirement Tour, der Wrestler nochmal gegen CM 25. John Cena Retirement Tour in der WWE, der Wrestler nochmal gegen CM Punk. Also, hätte ich auch gesagt, glaube ich jetzt nicht wirklich. Und ich finde auch die beiden musst du eigentlich nochmal gegeneinander stellen, in irgendeiner Art und Weise. Weil allein diese Sachen 2011, das Money in the Bank Match, das Match bei Raw 1000, wir erinnern uns alle an den Hurricane Runner und den Piledriver. Ne? Also, solche Sachen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es dann aber auch trotzdem wieder so ein bisschen in Richtung Open Challenge John Cena, also US Open Challenge John Cena geht, dass er auch vielleicht gegen jüngere Leute kämpft, dass er auch so NXT-Talent mitnimmt oder ja, sowas. Also Carmelo Hayes zum Beispiel fällt mir da jetzt gerade so als Name ein. Oder
also, ich kann mir den auch vorstellen, entschuldige, wenn ich das Wort falle, aber wenn du gerade NXT erwähnst, nicht nur NXT-Talent, was jetzt schon im Main-Roster ist, sondern ich glaube auch, dass der mal die ein oder andere Stippvisite bei NXT machen wird. Dann geht er mal rüber zu CW, um da Quote zu ziehen. Stell den neben den Trick Williams, lass den Tag-Team-Match mit Trick Williams gegen irgendwie zwei andere Schurken bestreiten. Ist gut für den Trick und kommt gut an. Wir haben gesehen, wie CM Punk jetzt da zum Beispiel funktioniert hat. Der muss ja nicht, also er kann wrestlen, muss er aber nicht, aber bring den in eine Storyline und mach die Leute, die dabei sind, größer.
Ja, oder auch natürlich John Cena gegen einen Gunther oder sowas, ne? Also auch verschiedene Sachen. Du musst auch eigentlich, also es wäre komplett blöd, wenn du nicht auch nochmal John Cena und Roman Reigns und auch John Cena und Cody Rhodes aufeinandertreffen lassen würdest. Also da gibt's so viele Paarungen, also es gibt eigentlich mehr Paarungen, als das Jahr fädentechnisch hergibt, wenn man mal ehrlich ist.
Ja. Und ich glaube, das wird auch gerade die große Herausforderung sein, dass man inzwischen auch noch Geschichten erzählt, weil einfach nur dieses alte, klapprige Pferd zu reiten, Retirement Tour meine ich damit natürlich, und John Cena. Ich glaube, das wird ja die Kunst sein, weil wir wissen alle, irgendwann ist es vorbei, aber dann auf diesem Weg die Spannung zu erzeugen, dass du halt mit dabei bist, das wird die große Kunst sein, und da bin ich neugierig drauf, wie man das dann eben anstellen wird. Kai, weißt du, was meine größte Sorge bei der ganzen Geschichte ist?
Was denn?
Match-Quality, weil ja, wir haben zuletzt bei den John Cena Matches gesehen, John Cena war jetzt nie der allergrößte Techniker oder sonst irgendwas, ne? Aber so, man hat jetzt auch schon gemerkt, Austin Theory zum Beispiel, so die, ne, auch im Match gegen Roman Reigns, das war irgendwie so okay, aber man hat auch schon gemerkt, dass bei einem John Cena da nicht mehr ganz so die die Energie da ist, sagen wir es mal so, wie es halt früher mal gewesen ist. Wie siehst du das, wenn er jetzt gerade ein Jahr da unterwegs ist und wenn er dann auch noch mehr Matches bestreiten muss?
Ja, die Sache ist natürlich, in diesen 30 Terminen, 30 plus Terminen, ne? Wie viele Matches sind da drin veranschlagt? Also wie viele Termine sind Raw-Promos, wie viele, ne, Auftritte irgendwo? Das wird sich halt zeigen, weil ich finde auch, ein Cena muss da jetzt keine 30 Minuten Dinger wresteln. Das macht auch keinen Sinn.
Randy Orton 40, 50.
Nochmal dieses eine Stunde Ironman-Match, einfach nochmal komplett nachwresteln.
Genau.
Also ich glaube, da muss man da wirklich auch diesen Weg gehen, zu sagen, okay, was ist möglich und was kann gut aussehen? Und ich hoffe, dass man da dann auch wirklich einen vernünftigen Weg findet, Cena da vernünftig auch sehen zu lassen, ohne dass man sich denkt, oh, boah, komm, jetzt ist auch mal langsam gut. So, ich habe da immer so diese magische Grenze, 10, 15 Minuten oder sowas. Natürlich prinzipiell jetzt in der Wrestling-Logik ein Match zwischen John Cena und Roman Reigns, das kann ja nicht nur 15 Minuten gehen. Aber was auch der Unterschied ist, was sich ein bisschen beißt mit unserer Theorie von einem Titelgewinn, ich kann mir trotzdem auch vorstellen, dass ein Cena recht viele Matches verliert in seiner Retirement-Tour, weil John Cena John Cena ist. Und das haben wir noch häufig gesehen. So, geh mal seine Matches durch. Der muss gar nicht so viel gewinnen in diesen letzten Jahren, die der auch gewrestelt hat. Ne? Ja. Klar, wenn da jetzt irgendwie mal kommt für ein Tag-Match oder sowas, okay, schön und gut. Aber der hat halt auch kein Problem, sich hinzulegen, besonders in seinem letzten Jahr, denke ich mal.
Klassischerweise ist es ja auch so, dass Wrestler, die auf so einer Abschlusstour sind oder die auch eben ihre letzten Matches bestreiten, ein gewisses Mitspracherecht natürlich in den Geschichten haben. Ne? Normalerweise, also ganz klassisch ist es so, das letzte Match, da dürfen die eigentlich entscheiden, ob sie gewinnen oder verlieren wollen und wie es weitergeht. Und natürlich hat dann der Verantwortliche nochmal das allerletzte Wort, aber normalerweise richtet man sich da sehr, sehr stark nach denen, die jetzt hier retiren werden. Und ich glaube auch, dass da ein John Cena sich ja hinsetzen wird und da besprechen wird. Und ich glaube, dass vor allem muss man jetzt hier den Daumen drücken, dass sich den John Cena noch irgendwie verletzt oder sonst irgendwas, damit das ganze Ding nicht in sich zusammenfällt. Match Quality wird ein Ding sein. Ich glaube aber auch, dass er da entsprechend geschützt wird. Ich denke auch, da werden ein paar, ich glaube auch nicht, dass der wird keine 30, 35 Matches bestreiten. Also das ist mal, ich sag mal, 6 bis 10. Also irgendwo sowas dazwischen wird er bestreiten. Und da wird auch das eine oder andere Tag-Match mit dabei sein. Vielleicht ein Six-Man-Tag und so weiter und so fort. Aber Kai, die Frage ist auch, wir haben diesen Punkt gerade bei Goldberg gehabt und wir haben den Punkt bei The Rock gehabt. Nämlich, wem hilft das denn? Wir haben gesagt, so Goldberg, hilft das noch jemandem, wenn man gegen den gewinnt? Eher weniger. Bei
also,
The Rock
trotzdem ist es natürlich, also sollte jetzt ein Gunther irgendwie Goldberg aus dem Leben choppen, wäre es trotzdem krass. Also wir müssen jetzt auch nicht kleinreden, ne? So,
das ist es wirklich so krass? Drew McIntyre hat es auch schon gemacht. Und Roman Reigns hat es auch schon gemacht.
Ja, dann macht es ja gar keinen Sinn mehr eigentlich, dass es noch ein Dritter macht.
Aber so vom Stellenwert her, weißt, es ist nicht mehr so, Goldberg ist nicht mehr der unbesiegbare Goldberg
früher. So. Nee, natürlich, aber wenn du ja danach gehen würdest, ne, dann muss ja auch ein Gunther nicht seinen Titel gegen Sami Zayn verteidigen. Das bringt ihm ja gar nichts.
Aber ne? Sami Zayn hat Herz und Goldberg hat...
Goldberg kriegt dreimal so viel wie dieser obdachlose Zwockel Sami Zayn da.
Aber also, ich stelle die Frage trotzdem nochmal in puncto John Cena. Bringt es jungem Talent noch was, also jungem im Sinne von, die sind noch nicht so ewig lang jetzt bei WWE, weil wir wissen auch ein Gunther ist nicht mal Anfang 20, auch ein Damian Priest ist nicht mal Anfang 20. Bringt es denn unverbrauchtem Talent, so formuliere ich es einfach mal, jetzt hier noch gegen John Cena zu gewinnen? Weil bei Austin Theory zum Beispiel war es jetzt nicht gerade so.
Ich wollte gerade sagen, es bringt dir immer so viel, wie du halt draus machst, ne? Also, weil du kannst darauf aufbauen oder sowas. Und um jetzt einfach dieses Gedankenexperiment weiterzuspinnen, ich glaube, wenn dann jetzt ein Gunther rauskommt und sagt, hier, guck mal, ich habe Bill Goldberg kaputt gechoppt, der kann nichts, der alte Mann oder sowas, ne? Dann kannst du damit was machen. Baron Corbin hat durch seinen Sieg über Kurt Angle im Retirement Match gar nichts gewonnen, zum Beispiel, weil man da nichts draus gemacht hat. Ein Solo Sikoa hat aus seinem Sieg gegen John Cena für 5 Minuten was gewonnen. Bis man daraus dann gar nichts mehr gemacht hat. Also, und das ist immer so ein bisschen die Sache, wie konsequent verfolgst du das, dass diese Leute da eben gewinnen oder nicht gewinnen? Und wenn du das halt aufgreifst, weil Stand jetzt, sage ich dir halt auch, Drew McIntyre hat aus seinen Niederlagen gegen CM Punk recht viel gewonnen, sage ich dir halt jetzt, kurz nach der Fehde. Ne? Ob das wirklich so ist, sehen wir in 2, 3, 4, 8 Monaten. Aber das ist Stand jetzt meine Meinung. Und deswegen auch da die Antwort, die halt keine vernünftige Antwort ist, aber du hast immer so viel davon, wie du da halt booking-technisch rausschlägst. Weil wenn es einfach nur ein Match ist und dann ist es wieder vergessen, dann ist egal. Aber wenn du darauf aufbaust und dann irgendwie da so ein bisschen Momentum kreierst, dann bringt es natürlich super viel, weil du halt John Cena besiegt hast, ne?
Und ich glaube auch, es kommt darauf an, wie das Match vorher aufgebaut gewesen ist. Wenn du da eine große Geschichte vorher drumherum gebaut hast, bringt das noch mal ein bisschen mehr und bleibt auch länger in den Köpfen der Fans haften, als wenn es halt eben kurz aufgebaut gewesen ist. Ne? Werden wir sehen. Ich bin da auch noch sehr zwiegespalten und warte da einfach mal ab, weil natürlich diese Retirement-Tour, du kannst da viel machen. Wie stimmig das dann alles ist, das werden wir dann erst sehen, wenn es dann wirklich soweit ist und wie gut dann auch die Geschichten dann in dem Verlauf sind. Anderer Name,
möchte ich noch mal kurz darauf hinweisen, dass ich natürlich Sami Zayn liebe. Ist auch ewig mein Honorary Us. Ich wollte nur einen Standpunkt klar machen. Sami Zayn, lieb dich.
Ja. Anderer Name, der immer wieder auch in Bezug auf Allstars, Part-Timer hier natürlich mit reingeworfen wird, ist ein Brock Lesnar. Wir wissen, Brock Lesnar im Zuge der Anschuldigung von Janelle Grant in Richtung Vince McMahon auch schwer belastet. Man hat ihn erstmal nicht nur aus dem Programm entfernt, man hat ihn auch aus dem Videospiel entfernt, soweit es möglich gewesen ist. Und zuletzt gab es auch da widersprüchliche Meldungen. Es gab erstmal die Meldung von WrestleVotes, wo es hieß, ah, man arbeitet schon an einem möglichen Comeback. Fightful hat daraufhin berichtet, nee, ist alles falsch. Es gibt keine direkten Pläne oder wie auch immer. Brock Lesnar ist eine schwierige Personalie, ne? Allein aufgrund dieser Anschuldigungen, die da im Zuge der Ermittlungen Richtung Vince McMahon losgegangen sind. Wie realistisch siehst du ein baldiges Comeback von Brock Lesnar? Ich habe zumindest schon mal gesehen, auf der Website von WWE, also WWE.com, da ist er zumindest noch, wenn du aufs Roster gehst, ist er noch gelistet. Also der ist noch nicht komplett raus.
Sollten sich diese Anschuldigungen nicht bewahrheiten oder sollten nicht genug Beweise da sein, um diese Anschuldigungen wirklich durchzubringen, ist der schneller wieder zurück, als wir darüber einen Podcast machen können. Bin ich mir zu 100% sicher. Weil was wir halt auf der einen Seite immer argumentieren, hier Business oder sowas und WWE und ach toll, hier, man kann sich da einsetzen und The Rock und John Cena sind so gute Leute und PR.
Alles gute Menschen.
Ja, das ist ja auch alles, was du aufbaust, ist auch wieder, ne, so toll du dich einsetzt für alles, umso schnell unterschreibst du auch den nächsten Saudi-Deal und sowas. Ne? Also das, was halt Business ist und was wir ansprechen, das ist halt auch da einfach Business. Damit gesagt, sobald Brock Lesnar nicht mehr negative Presse ist, ist der sofort wieder hier. Also, da gebe ich dir Brief und Siegel drauf. Muss ich den sehen? Nee. Also, weil das ist ja auch so eine Sache, auch da, deswegen ist das so ein bisschen blöd. Ich bin eigentlich gerne jemand, der sehr seine Prinzipien verfolgt und immer zu dem steht, was er sagt. Aber mit diesem Allstar-Thema fällt es halt super schwer, weil da auch ganz oft so persönlicher Geschmack reinkommt. Und ich muss halt wirklich sagen, dass gerade Goldberg, aber auch ein Brock Lesnar uns auch in dieser Headlock-Zeit so unsagbar nervig geprägt haben.
Die Headlock-Ära.
Dass ich auch keinen Nerv habe. Ich habe auch das Gefühl, ich habe von einem Brock Lesnar jetzt alles gesehen, was ich sehen muss. So, aber das sage ich dir jetzt. Ja, würde ich sagen, das sage ich dir jetzt nämlich hier. Ist jetzt aber die Road to WrestleMania und du würdest mir sagen, ey Kai, Gunther könnte gegen Brock Lesnar kämpfen, würde ich sagen, ja, schon irgendwie cool. Ne? Und das meine ich so ein bisschen, dieses Ding, dass ich da so ein bisschen schlecht zu meinen Prinzipien stehen kann. Ähnlich wie die WWE an der Stelle. Von daher, möchte ich Brock Lesnar sehen? Nein. Möchte ich dieses eine Match Brock Lesnar gegen Gunther sehen, wo Gunther gewinnt? Ja.
Also zunächst mal, ich bin bei dir. Sollte es im Verlauf dieses Prozesses gegen Vince McMahon, der ja noch nicht mal richtig, also wir sind ja noch nicht vor Gericht in irgendeiner Art und Weise, ne, sondern wir sind ja immer noch in den Ermittlungen. Das heißt, das ganze Ding wird sich auch noch eine ganze Zeit lang hinziehen. Wir können nicht erwarten, dass jetzt im Januar da eine Entscheidung getroffen wird, sondern das wird sich eine ganze Zeit lang hinziehen. Ich sehe ein Comeback von Brock Lesnar in naher Zukunft erstmal nicht. Ich sehe aber trotzdem ein mögliches Comeback in dem Sinne, dass wenn die Anschuldigungen, wie du schon richtig gesagt hast, entkräftigt werden könnten, dann glaube ich, wird man ihn wieder zurückholen. Aber man wird vorher das nicht machen, weil das, glaube ich, zu viel negative Publicity mit sich bringt und weil es auch eben nicht zu all dem passt, was TKO, was WWE aktuell darstellen möchte. Und man möchte sich sehr, sehr klar von Vince McMahon und von dieser alten Ära distanzieren. Und da steckt nun mal eben jetzt auch Brock Lesnar massiv mit in dem Sumpf. So muss man es ja einfach sagen. Und deswegen wird man den nicht zurückholen. Und wird man Backstage über den sprechen? Ja, klar wird man über den sprechen. Und ich glaube, deswegen kommen auch immer wieder so Gerüchte auf. Ja, da wird schon diskutiert. Klar wird man darüber diskutieren, was man mit dem macht. Aber bevor man diesen Schritt gehen kann, dass man was mit dem macht, muss erstmal ein anderer Schritt getan werden, der nicht unbedingt innerhalb der Kräfte von WWE, von TKO sind, sondern die quasi gerade im Verlauf dieser Ermittlungen quasi entstehen. Und das wird eben gerade das große Problem an der ganzen Geschichte sein. Das heißt, Brock Lesnar, der kann plötzlich wieder da sein, weil plötzlich sich was tut. Der kann aber theoretisch im allerschlimmsten Fall vielleicht auch für ihn, vielleicht auch für TKO und für WWE, es kann auch sein, dass wir den gar nicht mehr sehen werden, wenn er nämlich da noch weiter belastet wird. Damit sinkt die Chance einfach noch weiter. Und auch da die Frage, will ich den sehen? Ich war ja immer jemand, der Brock Lesnar eigentlich auch mal ein bisschen Schutz genommen hat. Ich weiß, ihr habt da relativ klar und deutlich gesagt, boah, der geht mir schon auf den Sack. Aber ich finde den halt schon, finde den schon als große Attraktion. Aber
ist er auch. Also absolut, bin ich auch komplett bei dir. Das Problem ist eben nur, Brock Lesnar hat auch immer wieder Matches, die richtig Bock gemacht haben. Dieser klassische Fall, wenn Brock Lesnar richtig dabei ist und mit jemandem super klickt, ist Brock Lesnar überragend. Also auch so das Selling von einem Brock Lesnar. Das Problem ist nur, dass wir halt auch durch sehr, 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 sehr viele Matches dafür gehen mussten.
Ja, ja. Zweifellos. Auch seine Charakterentwicklung war ja auch super unterhaltsam, wenn man ehrlich ist. Ne? Ja,
also, ey, dieses ganze Ding mit Roman Reigns, mit ich schmeiß den Ring irgendwie halb um oder sowas. Ne? Also,
Cowboy Brock war schon witzig.
Absolut, ja, bin ich komplett bei dir. Auch Beatbox-Koffer Brock Lesnar, der irgendwie tanzt oder sowas, war auch dumm, aber auch witzig, ne? Nur das Problem ist eben, dass wir halt auch dazwischen diese WrestleMania-Main-Events mit dem langweiligen Roman Reigns hatten.
Das stimmt auch. Nein, aber um darauf zurückzukommen, also wenn er nicht wirklich da aus diesem Schuss, aus dem Kreuzfeuer quasi dieser Beschuldigung rausgenommen werden kann, dann will ich auch einen Brock Lesnar nicht sehen. Das ist halt ganz einfach dann auch so. Da muss man genauso konsequent sein, da darf man jetzt auch nicht egoistisch sein als Fan, sondern wenn das, was da an Anschuldigung im Raum steht, wenn das nicht wirklich deutlich entkräftigt werden kann, dann, sorry, kann ich verstehen, wenn man ihn da nicht mehr einsetzt und dann möchte ich ihn da auch nicht mehr sehen.
Nee, das heißt nicht, dass ich mir auch keinen. Was? Dann will ich auch keinen Gunther gegen Brock Lesnar Match oder so. Dann ist so, lass den mal ganz woanders, aber bitte nicht da, wo ich ihn sehen muss.
Ja, ganz genau das. Ne? Das heißt aber vielleicht auch nicht, dass wir da nicht hier drüber sprechen werden oder über Brock Lesnar sprechen werden oder sonst irgendwas, sondern der soll dann einfach, also es ist auch total verständlich, dass WWE, TKO den dann nicht mal an Bord haben möchte, weil man will sich davon distanzieren, weil da auch da der Image-Schaden zu groß wird, kann finanziellen Schaden bedeuten und so weiter und so fort. Also von daher macht das dann keinen Sinn mehr. Ja, ich glaube, es wird noch dauern, bis wir Brock Lesnar sehen werden. Also um es mal abzuschließen. Und dann haben wir hier noch so ein Fragezeichen, nämlich ein paar anderen Namen, die eigentlich auch so eine Art Allstar-Status genießen, aber trotzdem noch sehr prägnant im aktuellen Produkt auch wirklich sind, während die anderen, die wir jetzt gerade genannt haben, ja wirklich, ja, The Rock, dann und wann, Goldberg, mal gucken, John Cena, Retirement Tour, Brock Lesnar, Fragezeichen. Haben wir trotzdem auch noch so Namen, die sich auch auf den letzten Metern ihrer Karriere befinden, aus dem einen oder anderen Grund. Und das sind zum Beispiel so Namen wie Randy Orton, CM Punk und Rey Mysterio, lieber Kai. Problem, ja, nein, vielleicht? Oder siehst du hier eher so die Fingerfertigkeit eines Bookers im Mittelpunkt? Weil zum Beispiel mit dem CM Punk, das hat man ja zuletzt sehr, sehr gut gelöst, wenn man ehrlich ist.
Ja, also ich sehe die halt auch nochmal so ein bisschen anders, weil, wie ich es schon ähnlich gesagt habe, bei einem John Cena mit diesen 30 Auftritten, auch hier Randy Orton, CM Punk, auch ein Rey Mysterio, die machen auch deutlich mehr, als sie machen müssen. Also, ne, jetzt egal in welchem Umfang, ich sag mal, am interessantesten davon ist natürlich CM Punk. Unabhängig davon, dass ich CM Punk-Fan bin, aber diese ganze Fehde mit dem Drew McIntyre, ich bleib dabei, das ist eine der besten Fehden der letzten Jahre, die wir hatten. Ne? Also, ich bin immer noch dafür, dass man auch gute Gags machen kann, darüber, dass diese Sache mit dem Armband ein bisschen lächerlich ist, aber unabhängig davon, also, das war ja wirklich so eine Grudge-Fehde, wo du sagst, okay, die müssen auch in Hell in a Cell. Die haben uns eins der härtesten WWE-Matches der letzten Jahre beschert, wo die sich nichts geschenkt haben. Drew McIntyre wirklich ein überragendes Jahr gehabt durch dieses CM Punk-Ding mit seinem neuen Meme-Lord-Twitter-Gimmick oder sowas alles. Also, wirklich sehr, sehr stark. Und du merkst gerade auch einem Punk an, dass der einfach eine extrem gute Zeit hat. Und dann, wenn du auch dann diese Videos siehst, deswegen schlage ich direkt die Brücke zu einem Randy Orton rüber. Es gab ja auch dieses Video auf dem WWE-Kanal, die haben ja auch so ihre Watch-Alongs, wo dann Punk und Randy Orton die WrestleMania-Match gucken und du einfach merkst, da sind auch zwei Typen erwachsen geworden. So, ne? Also ich glaube auch immer noch, jeder ist irgendwo ein Arschloch. So, ich glaube, das bleibt auch nicht aus. Ne? Aber so, ich finde, du merkst, die wissen auch, ich habe ja jetzt nicht mehr 20 Jahre noch auf der Uhr, was meine Wrestling-Karriere angeht. Lass mal jetzt eine gute Zeit haben. Und es gibt ja auch genug ganz anstrengende Geschichten über Randy Orton. Ne? Also ganz, ganz viele anstrengende Geschichten über Randy Orton. Und dass du aber auch jetzt merkst, der hat da eine gute Zeit. Das Ding mit Cody. Wir werden auch sicherlich irgendwann nochmal Randy gegen Cody sehen, natürlich. Ne? Der macht Bock. Natürlich ist auch ein Randy Orton immer noch der, der auch überall immer over ist, weil er halt auch so ein, ne, aus dieser John Cena-Zeit dabei ist. RKO ist irgendwann auch sogar ein Meme geworden, ähnlich wie You Can't See Me. Beide sehr davon profitiert, dass er super beliebt ist. Und ein Rey Mysterio, der von den dreien im Produkt, sind wir mal ehrlich, der uninteressanteste ist, ne, gerade jetzt hier mit der LWO oder sowas.
Ist auch der Älteste. Aber,
ja, auch der Älteste ist natürlich, ja. Genau. Hatte aber auch seine Fehde mit Dominic Mysterio. Hat auch irgendwie dazu beigetragen, dass, also, hat so diesen Kickstart gegeben in der Entwicklung eines Dominic, ne, war dann auch der sehr wichtige Gegenpart bei der Entwicklung des gemochten Hasses auf Dominic Mysterio. Da war auch ein Ray ganz, ganz wichtig dabei natürlich. Ja. Ne? Muss man ja auch sagen, bis dann jetzt Dom seinen eigenen Weg gefunden hat im Judgment Day mit Liv Morgan, mit Rhea Ripley. Aber auch dafür war ein Ray Mysterio essentiell. Das darf man auch nicht absprechen. Und ja, ist diese LWO jetzt super langweilig? Ja, ist es schon. Sind wir mal ehrlich. Ne? Aber auch da, der muss jetzt mit seinen 50 Jahren eigentlich auch nicht fast jede Woche wresteln. Macht er halt trotzdem. Von daher sehe ich diese drei nochmal ein bisschen anders. Du kannst die aber nochmal anders gewichten, dass du sagst, klar, Punk macht am wenigsten, ist noch am ehesten dieser Allstar, ne? Ist aber trotzdem sehr, sehr präsent in den Shows. Dann kommt ein Randy, dann kommt ein Ray, weil Ray ist ja eigentlich gefühlt noch ein Fulltime-Wrestler, wenn man jetzt mal ehrlich ist, ne? Und ich sehe die halt aber auch nicht auf dieser Ebene von John Cena, The Rock oder sowas, weil ich finde alle drei, ein Punk noch am wenigsten, der ist so in diesem Halbding, aber alle drei machen halt noch deutlich mehr, als sie machen müssen, weil auch ein Punk hätte jetzt kein Hell in a Cell Match wresteln müssen in seinem Alter und mit seinem Standing. Der könnte jetzt auch viel, viel einfacher sein Paycheck verdienen. Und das können halt alle drei machen. Und sie machen es nicht, deswegen sind es halt Allstars, aber ich würde sie nicht in diese Headlock-Kategorie Allstars packen.
Ich weiß, was du meinst. Interessant finde ich hier bei allen drei auch die unterschiedlichen Perspektiven. Ne? Bei CM Punk ist ja eigentlich schon so der Weg relativ klar. Der hat ja von Beginn an klar gemacht, ne, es wird irgendwann um den Titel für ihn gehen. Und wir haben ja bereits auch Andeutungen, was die Fehde Richtung Seth Rollins angeht, natürlich schon gesehen. Ja. Ich glaube, das wird der Weg sein, den wir hier in den nächsten Monaten bestreiten. Deswegen auch Survivor Series, CM Punk, Gunther. Kann ich mir vorstellen, ich kann mir sogar vorstellen, dass CM Punk Champion wird, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Oder alternativ den Rumble sogar gewinnt, je nachdem, wie das da eben ausgeht.
Einfach das Geilste auf der Welt.
Bei Rey Mysterio, da sehe ich aktuell nicht mehr so den großen Weg, weil ich glaube, dass er da auch so ein bisschen weniger, was soll man sagen, nicht egoistisch, aber ich glaube, dass er jemand ist, der sagt, nee, ich spiele lieber die zweite Geige, weil ich möchte, dass der andere Mysterio, ich möchte, dass Dominic Mysterio hier stärker im Mittelpunkt stehen. Ich glaube nicht, dass du zwei Mysterios in großen Geschichten haben kannst.
Also ich finde das ganz, ganz, ganz richtig, auch was du sagst. Ray wirkt am ehesten so, als würde er sagen, ich brauche dieses Spotlight hier nicht.
Ja, genau. Ja. Weil ich glaube, es wäre halt schwierig, wenn jetzt Dom bei Raw in der großen Fehde wäre und Rey Mysterio wirklich auch in der großen Fehde bei SmackDown. Wenn du so überall die Mysterios hast, ich glaube, das ist, glaube ich, da sehr bewusst gewählt, dass Rey in dieser LWO-Geschichte, der ist ja durchaus noch präsent dabei, das muss man ja sagen, wie du es auch schon gerade erwähnt hast, aber es ist nicht mehr diese Emotion da drin und obendrein, was war denn Rey Mysterio? Rey Mysterio war immer der Ultimate Underdog so in der ganzen Geschichte. Das kannst du halt eben dann ab einem gewissen Status auch nicht mehr so richtig verkaufen. Auch mit dem Alter dann irgendwann hat sich das auch so ein bisschen abgenutzt. Ohne da jetzt irgendwas an seinem Publikumsstatus, Publikumslieblingsstatus irgendwie abzutun. Randy Orton auf der anderen Seite, bei Randy Orton sehe ich halt immer noch viel Charakterentwicklung, weil du hast gerade angesprochen, ja, wir wollen Randy gegen Cody sehen. Ich will auch wieder einen bösen Randy Orton sehen. Gerade ist der noch so, hey, ich bin wieder da und alles ist irgendwie cool. Und man merkt jetzt aber schon in der Fehde mit dem KO, da kommt hin und wieder auch schon wieder der alte Randy Orton raus und der auch da einfach mal jemand aufs Maul haut, wenn es sein muss, ne?
Ja.
Und ich glaube, dass man hier irgendwann in die Richtung gehen wird, dass er dann eben auch turnen wird, weil warum sollte die ganze Zeit der Buddy von Cody sein, wenn Cody den Belt trägt? Das macht halt keinen Sinn. Ich sag's immer, es macht keinen Sinn, mit Champions befreundet zu sein. Weil, ne? Du willst ja auch den Gürtel haben. Darum geht's ja im Endeffekt innerhalb der Geschichten am meisten. Und deswegen glaube ich auch, dass wir Randy Orton noch immer von anderer Seite sehen. Weil ich glaube, das, was wir jetzt gerade von den Kameras sehen, das ist sehr viel er selber. Ich glaube, dass er wirklich noch mal viel Spaß dran hat. Wir haben es selbst mit Javon Evans gesehen, wo der Super RKO so daneben gegangen ist bei der vorletzten NXT-Episode und Randy Orton das noch gerettet hat mit dem neuen RKO und dann so, ey, Alter, ist schon okay, ne? Entschuldige dich nicht, ne? Du bist super geil, passt schon.
Und wir alle wissen aber auch, wie der von vor 15 Jahren Randy reagiert hätte.
Ja, ne? Ja. Schöne Grüße an Kofi Kingston an der Stelle, zum Beispiel.
Ja, eben, also von daher ist es halt auch nicht nur eine On-Screen-Charakterentwicklung, sondern auch eine Charakterentwicklung der Privatperson, so insofern wir das natürlich einfach nur als Zuschauer von außen beurteilen können.
Ich glaube, der ist inzwischen an einem Status angelangt. Ich mein, der hat ja auch seine Schäfchen im Trockner. Ne? Der wrestelt jetzt noch, weil es ihm Spaß macht. Der muss es eigentlich nicht mehr. Garantiert auch eine andere Position innerhalb von WWE bekommen. Also ich glaube nicht, dass man den jetzt auf den freien Markt lassen würde, wenn jetzt sein Vertrag auslaufen würde. Den wird man irgendwie an die Company binden in irgendeiner Position. Ja.
Aber das meine ich halt auch so ähnlich auch wie in diesem Watchalong mit dem CM Punk oder diesen Podcast, den er mit Cody gemacht hat. Das wirkt halt alles sehr selbstreflektiert. Also wirklich sehr selbstreflektiert. Also dieses, ja, ich war schon echt kacke und jetzt habe ich irgendwie eine gute Zeit. Und dann auch, wenn ihm so ein Cody sagt, Junge, du warst super wichtig für mich. So, ich war in der Legacy und ich habe immer zu dir aufgeschaut. Du merkst auch, dem bedeutet das was. Und ich glaube, er realisiert halt auch jetzt erst, was das den Leuten bedeutet, weil er halt früher noch so dieses war, ich muss hier Star sein, ich muss eine Ellbogengesellschaft. Und weil er das Ding jetzt quasi durchgespielt hat, kann er jetzt einen Schritt zurückgehen und sagen, ach, guck mal, stimmt, es ging gar nicht nur um mich, sondern dass der jetzt irgendwie mein Henchman sein durfte, das war auch für den mega wichtig. Das habe ich gar nicht gecheckt damals, weil es ging mir halt nur um mich. Und deswegen also auch da irgendwie, also wirklich eine Empfehlung, dieser Podcast mit Cody und Randy Orton. Sagt doch Randy Orton, dass er Elden Ring durchgespielt hat. Von daher großen Respekt an meiner, also von mir auch nochmal.
Er hat ja genug Zeit gehabt.
Ich hätte es, glaube ich, nicht geschafft mit ganz viel Zeit.
Ist übrigens auch fast schon kurios, dass wir hier Randy Orton eigentlich in dieser All-Stars-Reihe und auch CM Punk mit reinnehmen. Also CM Punk ist so alt wie ich, ziemlich genau. Und ein Randy Orton ist halt 44. Aber beide natürlich aufgrund auch ihrer Verletzungen, aufgrund der ganzen Weg, den sie gegangen sind, die werden halt nicht noch 10 Jahre wrestlen. Ich glaube, das muss man eben auch an der Stelle sagen. Ne? Die werden nicht noch mal mit Mitte 50 zurückkommen. Also Randy Orton kommt vielleicht noch mal rein, verpasst jemanden RKO oder so. Das war's dann aber eben auch. Ne?
Ja.
Wir haben auch noch andere Leute, die halt in dieser Altersklasse sind. AJ Styles, R-Truth ist noch deutlich älter. Aber der ist ja auch Freak of Nature einfach, glaube ich.
Also, wir haben jetzt ja generell immer mehr Leute, die auch irgendwie über 40 sind. Ne? Also auch Damian Priest, auch ein Finn Balor zum Beispiel. Was übrigens immer noch komplett kurios ist, dass der Mann über 40 ist, verstehe ich nicht. Einfach in ewigen Jungbrunnen gefallen. Aber es ist halt wirklich so, dass immer mehr Leute 40 sind und sonst war ja immer so dieses Ding, okay, wenn jemand 35 ist, da ist er gerade so auf dem Peak. Und letztendlich gucken wir jetzt Damian Priest, der ist da mit 41, 42 zum ersten Mal World Champion geworden, ne? Und hat jetzt eigentlich so seinen Peak, den er jetzt erstmal hatte. Klar, der kam auch in einem höheren Alter dahin, ne? Ähnlich wie jetzt auch ein Gunther in einem höheren Alter zur WWE kam. Aber ich glaube, den werden wir jetzt auch, Booking wird sich komplett um 180 Grad drehen, auch noch ein paar Jahre auf der Spitze sehen, auch bis der Mann über 40 ist natürlich.
Ja, Gunther ist 37, also
ja.
Der hat noch ein paar gute Jahre vor sich. Wir haben natürlich auch die ganz jungen Leute mit der Rhea Ripley zum Beispiel und natürlich auch bei NXT haben wir einige junge Hüpper noch mit dabei. Aber ja, 40 ist das neue 30, so fühlt sich's gerade an. Aber da muss man eben schauen, wie fit sind die Leute eben noch und wie lange können die noch sozusagen. Ne? Und ich glaube, beim Randy Orton mit seinen schweren Rückenverletzungen ist es halt wirklich so ein Ding, der wird nicht Ewigkeiten wrestlen. Bei CM Punk, glaube ich, der hat noch ein paar Jährchen vor sich. Rey Mysterio.
Also ich finde, Punk ist wirklich Münzwurf, ne?
Ja, ja. Er hat auch viele Verletzungen einfach jetzt zuletzt natürlich gehabt. Eine schwere Verletzung. Eben. Und ich glaube, bei dem ist, glaube ich, auch einfach der Punkt, wenn ich mich das nächste Mal nochmal schwer verletze, will ich das danach nochmal.
Das meine ich eben. Ja, aber das ist halt schon auch, also ich glaube, du hast auch nur, kannst dich auch noch so auf den Trizeps reißen, bis du keinen Bock mehr hast.
Ja, und der hat ja auch bei seinem, was war es, der Knöchelbruch, den er sich dazu gezogen hat, wo er auch gesagt hat, das hat so, dass das so eine fiese Reha gewesen ist, super schmerzhaft, bis man dann wieder gehen und laufen konnte und all solche Geschichten, darf man auch nicht vergessen. Und irgendwann sagt der Körper halt auch so, nee, es geht jetzt nicht mehr so richtig geil, ne? Und da merkt man dann eben auch das Alter. Das ist ja oft bei Verletzungen dann eben der Fall.
Ich kann mir aber vorstellen, dass halt dieser Trend sogar ein bisschen zunimmt. Also, ne, alles immer unter diesem, so ist es jetzt und so ist es auch in 5 oder 10 Jahren noch. Wir wissen beim Wrestling, das ist ganz oft nicht so, aber dass dieser Trend, dass auch Stars prinzipiell älter sind und auch länger vernünftig wresteln können, ich rede jetzt nicht so von Hector Jim Duggan stolpert irgendwie durch den Ring oder sowas, dass du das auch hast, gerade auch unter dem neuen Führungsstil mit, ja, du musst jetzt nicht in der Woche 18 Mal wresteln.
Ja.
So, dir geht's nicht gut, du willst mal eine Woche frei haben, ey, dann fährst du jetzt nicht mit irgendwie nach, keine Ahnung, Kentucky oder sowas und wrestlst eine Hausshow. So, dann ruhst du dich mal aus, weil das ist natürlich auch super viel wert, wenn du jetzt sagst, okay, ich muss meinen Körper nicht komplett 300 Matches im Jahr worken lassen, sondern ich kann auch mal sagen, ich mache nur 200, was immer noch extrem, extrem viel ist an Wrestling-Matches, aber es ist halt ein Drittel weniger, ne?
Klar, und so jemand wie ein CM Punk, der hat ist dieses Jahr einfach mal 4 Matches bestritten. Klar, der war dazwischen auch verletzt, aber den wird man halt eben auch schonen. Und du kannst eben in einem Produkt wie WWE auch die Leute im Gedächtnis behalten, ohne dass die jetzt jede Woche wresteln müssen. Klar ist das schön, wenn er mal bei einer Hausshow antritt und klar verkaufst du damit eben auch ein paar Tickets weniger. Aber man muss eben auch sagen,
oder dass mehr.
Was?
Oder halt mehr in dem Fall.
Ja, das stimmt, stimmt, habe ich versprochen.
CM Punk kommt, nee, da komme ich nicht.
Stimmt, du hast vollkommen recht, das war ein blöder Versprecher. Aber wir wissen aber auch, dass dieser Hausshow-Schedule, das ist halt noch was althergebrachtes. Und wir wissen inzwischen auch, dass man mehr Geld eigentlich mit Mediendeals verdient und mit dem Verkaufen von Medienrechten. Deswegen werden auch die Hausshows langsam zurückgefahren. Und deswegen hat man da auch nicht so die absolute Priorität, diesen Druck mehr, dass du wirklich immer die großen Stars da präsentieren musst, sondern dass du da eben mehr rotieren kannst sozusagen. Und das ist natürlich auch ein Vorteil, gerade für die Leute, die ein bisschen älter sind. Genauso ein Vorteil für die jungen Leute, die dann natürlich da wresteln können und Erfahrung sammeln können. Für die ist das auch wichtig. Dürfen wir auch nicht vergessen. Also das Hausshow ist nicht nur so eine wichtig für das Einkommen von der Promotion sind, sondern ist es eben auch wichtig, dass die jungen Leute, die du dann im Roster hast, einfach Erfahrung haben, auch Erfahrung vor Live-Publikum zu wresteln, auch mit neuen, mit anderen Leuten zu wresteln. Ganz, 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 ganz wichtig. Deswegen ist ja auch NXT so wichtig im Endeffekt. Gut, Kai. Ich überlege gerade, haben wir noch was, was wir besprechen wollten?
Ich glaube, wir haben's.
Ich glaube auch.
Ich muss wirklich sagen, im Vergleich zu sonstigen Allstars, Part-Timer, Schieß mich tot Podcast, ist das eigentlich ein sehr versöhnlicher Podcast dieses Mal. Also, ich gucke so in deine Richtung, Bill Goldberg, ne? Also so, halt dich fern. von unserem Gunther, oder wenn nicht, dann leg dich wenigstens für 3 Mal hin. Aber ansonsten ist das halt deutlich weniger negativ, als es in vielen anderen Podcasts war. Oder wie siehst du das?
Ja, es ist eben so. Weil natürlich auch zuletzt die älteren Semester klüger eingesetzt worden sind. Ne? The Rock ist klug eingesetzt worden. Ich glaube, John Cena, der bekommt von uns allen so ein bisschen so ein Freilos. Und wir gucken einfach mal, wie das mit ihm weitergeht. Goldberg ist halt eben, das könnte ein Problem werden.
Ja.
Bin ich ehrlich, das könnte ein Problem werden. Aber ansonsten haben wir auch ja nicht mehr so viele Allstars, die zurückkommen können. Wir haben im Vorfeld schon noch überlegt, wer käme denn da noch? So ein Batista ist ja zum Beispiel komplett raus. Das wäre halt noch so ein Name gewesen, der, glaube ich, bei ganz vielen im Kopf rumspukt.
Taker aber, auch raus, was so ein ewiges Thema war, wo man gesagt hat, so bitte, bitte hör doch einfach auf.
Ja, okay, wir bringen Kane nochmal zurück. Die Brothers of Destruction nochmal gegen die DX, bitte.
Bitte.
Ja, mein Triple H kann auch nicht mehr zum Beispiel, ne? Also es wäre halt auch noch so ein Punkt gewesen, wo du sagst, ja, vielleicht nochmal irgendwann als der böse GM oder sonst irgendwas so. Nee, der wird auch mit seinen gesundheitlichen Problemen, mit den Herzproblemen, wird der nicht mehr in den Ring steigen. Was auch vollkommen absolut richtige Entscheidung ist an der Stelle, ne?
Ja.
Und deswegen, so viele haben wir nicht mehr. Und die Leute, die da sind, die soll man bitte entsprechend präsentieren, einsetzen. The Rock kann und will noch. Und auch da mit dem notwendigen Fingerspitzengefühl kannst du da was Gutes draus machen. Mal gucken. Auch wenn es natürlich, auch wenn Cody gegen The Rock, da müssen wir ja echt drüber reden, das wird kein 5-Star-Match werden, Kai, ne? Das wird halt ein eher langsames Match werden. Es wird viel, viel Stalling und Crowd-Reaction, viele Tritte, viel Gerede und so.
Ja, also es geht auch da eher um die Geschichte und weniger um das Wrestling-Match, ne? Also, aber genau. Sag mal so, was ist die persönliche Präferenz? Weil ich merke halt auch ganz oft, ich gucke halt Wrestling für die Storyline und so für gutes Wrestling. Ey, ich muss einfach nur auf YouTube gehen und schreiben so, Great Wrestling Match, und dann kann ich mir irgendwas von irgendeiner Indie-Promotion angucken, wie, keine Ahnung, 15 Minuten Vollgas wrestlen oder sowas. Nur das holt mich halt irgendwie emotional nicht ab.
Ich finde einfach, The Rock soll einfach einen Canadian Destroyer gegen Cody zeigen.
Ja, aber so vom Apron.
Ja.
Nach draußen durch den Tisch.
Ja, mindestens.
Symbol durch die Leiter. Destroyer.
Ja.
Ja.
Von so der Leiter. Gut, bevor wir jetzt komplett Quatsch reden, glaube ich, können wir hier den Deckel drauf machen. Nächste Woche geht es weiter mit Fragen-Podcast-Time. Schreibt uns da gerne an fragen@headlock.de, an unseren Discord natürlich, gerne auch hier direkt unter das Video, wenn ihr das Ding hier auf YouTube schaut. Und Kai, ich glaube, dann gebühren dir noch ein paar letzte Worte.
Ja, Bill Goldberg, das bitte mach nicht blöd. Das ist eine klare Warnung von Team, eine Bitte von Team Headlock.
Und sag nicht Boy zum abtierenden Champion.
Ja.
Ist auch nicht so gut.
Außer du willst den Watschen abholen.
Genau. Schade, dass Markus nicht im Podcast ist. Er könnte das schöner
spielen. Das stimmt.
So, ich mache aber jetzt hier den Deckel drauf. Ich sage an der Stelle Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.